Hallo, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Viewfinder Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Ich habe mich auch schon letzte Woche sehr gefreut, dass das Ganze eine ganz gute Resonanz gefunden hat und sich jetzt doch schon ein paar Leute angehört haben. Wenn ihr Feedback habt, schaut gerne mal unter die Folge. Da wird es vielleicht dieses Mal die ein oder andere Abstimmung geben oder auch irgendwie so ein Feedback-Formular, keine Ahnung, oder schreibt es mir bei Instagram unter @viewfinderpodcast oder @theoweingarten. Ich habe das Ganze, wie gesagt, noch nie so gemacht und würde mich gerne über Feedback freuen. Generell, was ich jetzt so gemerkt habe in den ersten Aufnahmen der ganzen Podcasts, wie man das Ganze angehen soll. Also ich habe das Ganze jetzt für die ersten 4 Folgen schon sehr stringent angegangen, von wegen, okay, hey, wer bist du, was machst du, nimm uns mit auf deine Reise und dann da vereinzelt die Fragen gestellt und hinterher dann nochmal die gröberen Fragen gestellt. Fändet ihr es spannender, wenn wir mehr themenbezogen sprechen oder findet ihr diesen kompletten Abriss vom Ablauf der Karriere von der Person spannend? Also das würde mich mal interessieren, was euch da lieber ist. Ich würde es, glaube ich, für die nächste Aufnahme mal probieren, das Ganze etwas themenspezifischer zu machen. Das ist aber jetzt dann noch für euch weit in der Zukunft. Also da reden wir jetzt wirklich von 3 Folgen in der Zukunft. Und ja, heute sprechen wir mit DOP Marco Schott aus Berlin. Wir haben über Marcos Werdegang in der Werbebranche gesprochen und wie vielleicht da vor ein paar Jahren ein falsch gebuchtes Flugticket vielleicht so ein kleiner Kickstarter war für ihn. Wir haben über Musikvideos gesprochen, über freie Projekte, über Spec-Commercials und wir hatten auch wieder das Thema, okay, wer ist man jetzt außerhalb der Identität des Filmschaffenden? Wer ist Marco, wenn er nicht gerade Kameramann ist? Und ja, das sind alles super spannende Themen. Ich freue mich, euch jetzt kommentarlos in die Folge entlassen zu dürfen und ich melde mich wie immer noch einmal nach dem Gespräch. Viel Spaß. Marco, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, Theo, danke für die Einladung. Ich bin Kameramann, wohne in Berlin für überwiegend Werbung und Musikvideos, würde ich sagen. Mache ich gerade eben sehr viel.
Ja. Und wie bist du da hingekommen? Also wenn man auf deine Website geht, dann sieht man schon so ein bisschen, du hast dir das wohl alles irgendwie selbst beigebracht. Du warst jetzt nicht groß auf der Filmhochschule oder so. Es war immer so ein Hands-on-Approach bei dir. Es hat auch was mit Skateboarden zu tun. Vielleicht kannst du es einmal so komplett abholen, einmal den Abriss machen. Wie bist du da jetzt hingekommen, wo du bist?
Also einmal, ich glaube, die Kurzform ist, dass mein Cousin hat zusammen mit seinem besten Freund damals eine Firma gegründet, die Fingerboards bauen. Ich weiß nicht, ob du noch kennst, diese Mini-Skateboards. Und ich glaube, sogar hier eins da so.
Welche Marke?
Black River Rams hießen die.
Ah, das ist zum Beispiel, okay.
Das ist Berlin Wood, so diese Mini-Skateboards. Ja, und die haben natürlich auch irgendwann so Content gebraucht. So. Und ich habe durch die, ich habe vorhin so Jackass-Videos gedreht mit meinen Freunden, weil das war halt so die Zeit so in den 90ern, 2000ern, wo du hattest du halt kein Internet so wirklich und nur MTV abends und so. Und dann, ja, hab mir ziemlich viel so Jackass-Kram gedreht und dadurch hatte ich immer so einen medienaffinen Touch, würde ich sagen. Und die haben später dann irgendwann gemerkt, so ja, irgendwie ist es cool, wir brauchen Content. Und dann habe ich angefangen, für die zu arbeiten und immer so kleine Videos zu machen. Ja, und dann kommt man so rein und fängt an, oh cool, es gibt Leute, bezahlen mich wirklich für das, was ich gerne mache, weil es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe studiert in Darmstadt an der HDA. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt so ein paar Leute, die daherkommen. Ja. So eine Medienhochschule. So ein bisschen, damals zumindest, war es ein bisschen alles und nichts. Also man lernt so Java programmieren und Ton und so ein Dreipunktlicht. Die haben da so einen Janobeam-Koffer mit so diesen Redheads und dann lernst du dann, wie so ein Dreipunktlicht setzt und dann war es so cool. Weiter geht's mit Fotokurs, das ist eine Brennweite und dann bist du raus, hast so ein 1er-Bachelor, bei jeder hat einen 1er bekommen irgendwie und dann, also nicht jeder, aber die meisten, muss das sich schon echt anstrengen, da durchzufallen. Und dann kommst du da raus und weißt auch erstmal nicht so wirklich, was du tun sollst, so, ne, du hast du irgendwie ein paar Leute kennengelernt und denkst so, cool, wo geht's jetzt weiter? Ich hatte dann eine Produktionsfirma gegründet hier in Oberfranken, weil natürlich auch die Firma hatte mich mehr angefragt, ich musste Rechnungen schreiben, ganz klar und so. Und habe dann andere Kunden gefunden, die auch Bock hatten, irgendwie Content von mir zu bekommen und hab dann angefangen, hier zu produzieren. Mit den Homies aus der HDA, die man dann kennengelernt hat.
Ja.
Die man dann so engagiert als Beleuchter oder AC und so. Und hat dann, ja, hier erstmal so ein bisschen für ein paar Jahre gearbeitet.
Und du bist dann aus Darmstadt, bist dann wieder zurückgezogen oder wie war das? Also bist dann quasi in die Heimat gegangen und hast da die Firma gegründet?
Genau, ich habe das parallel gemacht. Nach Darmstadt in die Firma hier aufgebaut und aber dann auch schnell gemerkt, das war so die Zeit, ich glaube, es war so 2012, 2013, als ganz viele so jetzt Vimeo-Stars so aufgeblüht sind. Und dann sieht man das parallel natürlich auch und denkst, boah, krass, die gehen, also Khalid Mutaseb zum Beispiel,
ja,
der ist durch die Decke gegangen in der Zeit. Ja. So. Und das hat mir dann schon zu denken gegeben, denke mir, cool, ich filme jetzt immer noch irgendwelche Leute in irgendwelchen Fabriken, die Sachen bauen und machen. Und das ist cool und verdiene mein Geld damit, aber das ist es nicht so kreativ, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Und habe dann schon geguckt, wie geht es irgendwie weiter, war dann sehr unglücklich damit auf lange Zeit. Ich bin immer jemand, der sehr proaktiv ist und Leute gern anschreibt, wenn ich merke, da ist irgendwie Potenzial da zu kollaborieren. Und habe dann so Mädels kennengelernt aus Berlin, die waren beide Schauspielerinnen und haben ziemlich coolen Content gemacht, aber das sah alles ein bisschen so nicht so besonders cool aus. Und dachte ich so, hey, wieso, irgendwie habe ich das Gefühl, das passt gut zusammen. Also vom Vibe her, ich habe total Bock, mit euch was zu machen. Lass uns mal was starten so. Und ja, wir haben dann quasi, dann ein bisschen gedauert. Und dann haben wir so ein Musikvideo zusammen gedreht. Und die hatten Kontakte zur DFB in Berlin und zu ganz vielen anderen Filmschaffenden und hatten ein bisschen Budget. Ich weiß nicht, wir hatten vielleicht 4.000 Euro Budget. Für Low Budget ist es auch immer okay. Wenn du ganz viel Manpower hast, die umsonst ist und
ja, ja.
Es ist dann halt geht's. Einfach, das ist, dann geht das schon. Und auch die DFB hat da auch Licht gestellt und Stative, Equipment, allgemein so Basics halt. Und ich habe gemerkt da zum ersten Mal so, wow, krass, ich habe dann so ein Team auf einmal. Ich habe Ausstatter, die bauen mir mein Bild geil. Ich kann meine Kamera nicht, egal wo ich will, hinstellen, sagen, das ist das Bild, mach mal geil und die machen es cool. Und da habe ich gemerkt, so, das ist so, das ist der Weg, den ich gehen muss, um weiterzukommen. Also da hat man schon einfach ganz andere Möglichkeiten.
Und da hast du dann immer noch alle Hüte aufgehabt oder hattest du dann noch eine Regie, die mit dabei war oder warst du Regie, Kamera, alles so ein bisschen?
Nee, wir hatten dann schon alles dediziert. Also es gab AC, es gab Oberbeleuchter, es gab Regie, Produktion, ganz, ganz klare Rollenverteilung, wie man es heute auch macht eigentlich. Und ich glaube, das war für mich so ein ganz wichtiges Learning, weil in der Hochschule hat man das halt nicht gelernt. Damals, ich möchte gar nicht schlecht über die HDA sprechen, das ist eine super Schule, aber damals zu dem Zeitpunkt waren die in einem Umbruch und ich habe nicht gelernt, was meine Rolle als DP eigentlich ist. Das war mir nicht klar. Also ich habe damals davor ja eben alles gemacht. Ich habe produziert, gedreht, geschnitten, wie es, ich glaube, viele von uns auch irgendwie angefangen haben, so in der 5D-Ära so. Und dort hatte ich dann gemerkt, okay, ich kann mich wirklich auf mein Bild konzentrieren und mit Regie zusammen was entwickeln, das irgendwie cooler ist und so. Und auch mit dem Oberbeleuchter. Ich hatte gar keine Ahnung von Licht damals, so 0,0. Also klar wusste ich, was cool aussieht und wo irgendwie Licht herkommen soll, da wie man das baut, wusste ich nicht. Also wusste nicht, was ein Booklight ist oder was ein Kinoflow ist oder so.
Und wo hast du dann dein Wissen da in der Zeit hergenommen? Also es ist ja wirklich heutzutage so, dass das Wissen sehr demokratisiert ist. Gerade so in den letzten 5, 6 Jahren weiß ja jeder YouTuber, wie man irgendwie was cool leuchtet und es wird die ganze Zeit vollgeballert. Und vor 10 Jahren, da war das ja noch nicht so, ne? Wie konntest du da lernen? War das dann einfach durch Hands-on-Erfahrung mit Oberbeleuchterinnen oder wie lief das?
Ich glaube, ich war immer sehr früh ehrlich zu Leuten über Sachen, die ich nicht wusste. Und ich hatte immer das Gefühl, ich habe einen sehr guten Geschmack vielleicht für Licht. Also ich weiß, es hört sich sehr arrogant an, aber ich weiß, glaube ich, was ich will und was cool aussieht. Und wusste, dass mir die Leute da sind, mir zu helfen. Und wenn man dieses Ego ablegen kann, zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, aber so soll es aussehen. Und in der Zeit muss es passieren, weil wir danach da und da und da sein müssen, gebe ich einen Teil der Verantwortung ab, aber hole die ins Boot, mit mir eine Lösung zu finden. Und so habe ich die ersten Jahre meiner ganzen Karriere, glaube ich, sehr gestaltet, dass ich immer sehr ehrlich war zu Leuten, zu Oberbeleuchten. Ich habe sehr viele verschiedene Oberbeleuchterinnen ausprobiert, mit denen zu drehen und geguckt, wie arbeiten die, was ist deren Anspruch oder worauf gucken sie so. Und ich habe davon viel gelernt auf jeden Fall. Das ist so die Filmschule, die ich mir am Ende dann gegönnt habe, glaube ich.
Ja.
Was auch hart ist, wenn du jedes Mal die Crew wechselst, ist halt super unbequem für mich gewesen. Deswegen habe ich angefangen, sehr viel zu preppen. Also ich preppe wahnsinnig viel im Vorfeld. Ich mache auch Floorpläne, ich mache Moodboards, ich löse die Bilder auf, welches Bild im Storyboard, welcher Look, welcher Floorplan, also wo steht die Kamera, wo möchte ich die Lampen hinhaben ungefähr. Aber ich überlasse es oft noch dem Oberbeleuchter, sagen, hey, ist vielleicht, ist es ein Aperture oder ist es ein Orbiter?
Ja, okay.
Weil vielleicht müssen wir cool dimmen oder so und das ist dann irgendwie der Orbiter, oder?
Ja, aber da kommen wir, auf beide Themen, die du angesprochen hast, kommen wir auf jeden Fall gleich noch zurück. Also einmal die Beziehung zum Oberbeleuchter und das ganze Prep-Thema. Dann lass uns gerne wieder da einsteigen bei deinem Musikvideo. Ihr habt das Musikvideo dann gedreht. Du hattest zum ersten Mal dein Team und dann wie war der Dreh und was ist daraus dann geworden?
Also waren sehr aufregende Tage für mich. Es war das erste Mal in Berlin zu arbeiten und auch zu sein für mehrere Wochen. Der Dreh lief eigentlich gut. Der Regisseur war cool, der Oberbeleuchter war cool, das ganze Team war geil. Und ich fand diese Teamdynamik sehr spannend. Das kannte ich vorher einfach nicht in dem Ausmaß. Wilde Rap-Partys auch, was auch wichtig ist, oder was damals noch mehr irgendwie gab, Gefühl als heute. Das Produkt war cool. Also man hat auch gelernt, es gibt manche Bilder, da steckt man sehr viel Liebe rein. Und am Ende war das irgendwie doch nicht so toll, wie man sich erhofft hat. Und manche Sachen waren dann doch cooler, als man gedacht hat.
Willst du sagen, welches Video das ist? Kann man sich das ansehen?
Es war Luna Kid Technicolor heißt es. Okay. Ich kann dir keinen Link schicken. Ich weiß gar nicht, ob es noch online ist oder so.
Ich schaue später mal rein.
Ich meine, natürlich würde man viele Sachen anders machen. Aber,
ja, klar. Ja. Aber ich meine, also wann war das dann? Von welchem Jahr sprechen wir?
Boah, ich glaube, das war 2013, 14, 13, glaube ich.
Ja.
10 Jahre.
Stabile 10 Jahre her, ne? Und dann warst du in Berlin und wie ging es dann weiter? Hat's dir da gut gefallen?
Also ich habe noch gar nicht in Berlin gewohnt zu der Zeit. Ich hatte immer noch parallele Produktionsfirma, weil ich irgendwie natürlich Geld verdienen musste. Habe aber gemerkt, das ist so der Weg, den ich machen will. Wusste aber auch nicht, wie ich da jetzt wirklich stabil an Jobs komme, weil das lernt man ja auch nicht in der Hochschule, so wie funktioniert dieses DP-Game auf einer Business-Ebene. Also es ist cool, wenn ich vielleicht noch weiß, wie man Sachen schön aussehen lässt, aber wie komme ich an Jobs, wie finde ich Produktionen, wie gehe ich mit meinem Portfolio um, das wusste ich alles nicht. Und ich hatte damals schon eine sehr traurige Phase in meinem Leben, wo ich nicht mehr wusste, so, okay, wie komme ich da, ich stecke da irgendwie so fest, aber ich komme auch nicht raus. Und habe dann entschlossen, so, ich gehe erstmal so nach Island zu Kumpels von mir. Ich habe da so einen Kumpel sitzen. Ich habe mir so bildlich vorgestellt, ich fahre da für 2 Wochen hin und chill da irgendwie in so einem Haus an so einem See und komme erstmal so klar, was ich eigentlich will und so. Habe aber diesen Flug ewig immer so rausgezogen, weil da kam noch ein Job hier, ein Job da und du weißt ja, wie es ist. Am Ende nimmt man trotzdem noch die Kohle mit, weil man weiß immer nicht, wie es im nächsten Monat aussieht. Und nach einem halben Jahr hatte ich meine Freundin damals, hat mich immer so, ja, wann buchst du den denn endlich? Und habe ich so ein bisschen gepusht. Mhm. Und dann habe ich den gebucht, als ich so zu viel getrunken hatte und habe mich im Rückflug verklickt. Und habe statt 2 Wochen 12 Wochen gebucht. Und am nächsten Morgen aufgewacht, da hat mir so, oh scheiße, ey, was mache ich denn jetzt? Also, und ich bin im sehr, so, ich würde sagen, geizigen Haushalt aufgewachsen, so, Geld war immer ein Thema. Weißt du, okay, kann ich den irgendwie stornieren oder umbuchen oder so, es hätte alles sehr viel Geld gekostet. Ich so, nee, da war ich dann auch, ich ziehe das jetzt durch. Hab dann das Gefühl gehabt, ich bin auch im Dorf aufgewachsen, so ein typisches fränkisches Dorfleben, was man halt so macht, ne? Also auch Auto ist wahnsinnig wichtig, was du fährst auf so einem Dorf und so ganz komische Sachen, die heute vielleicht in der Stadt gar nicht eine Rolle spielen. und hatte dann für die Reise mein Auto verkauft, weil ich gemerkt habe, ich brauche Kohle für dieses, kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Und bin rüber geflogen, habe noch so Kamerazeug eingepackt, was man halt so macht, und war dann die ersten zwei Wochen in so einem Airbnb in Island, habe gemerkt, so, hey, das ist irgendwie alles gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Kollege hatte nicht so viel Zeit, wie ich gedacht habe, und irgendwie ist es alles so, ist auch sehr klein. Reykjavik hat sehr wenig Einwohner. Sieht alles toll aus, aber irgendwie bin ich sehr einsam hier und das ist gar nicht der Vibe. So. Und meine Eltern sind mit mir nie wieder gereist. Ich war nie im Ausland großartig und ich habe dann das Gefühl gehabt, so, ich folge auch den Schritten meiner Eltern und ich musste ausbrechen. Also habe ich gedacht, ich skype meinen Dad an und mache einfach genau das Gegenteil von dem, was er mir empfiehlt. Und ich habe mir schon gedacht, was er sagen wird, aber ich meinte zu ihm so, hey, ich sitze jetzt hier in Island, irgendwie, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, es kostet wahnsinnig viel Geld, ich sehe mich jetzt nicht hier noch 10 Wochen zu sitzen, was würdest denn du machen? Ich würde eigentlich gern weiterfliegen. Mein Dad meinte so, ja, mein Bub, ne, kommst halt, vielleicht fliegst du nach England oder nach Spanien oder Frankreich, irgendwo, wo es sicher ist in Europa, so, da kannst du nach Hause kommen, wenn denn was ist, so. Und ich meinte so, naja gut, dann mache ich genau das Gegenteil, das habe ich mir gesagt, und dann fliege ich halt nach New York. Weil ich so viel Zeit in Island hatte, hatte ich mein Reel geschnitten mit ganz viel, mit dem Musikvideo, mit anderen coolen Sachen, die ich gedreht hatte, so ein 2-Minuten-Reel, und es ging damals auf Vimeo ganz gut viral, und habe das dann genutzt, um auf Facebook, das war damals echt noch ein Ding, so überall so zu spammen, so, hey, ich bin Marco, DP aus Berlin oder Deutschland und hätte Bock irgendwie was zu drehen, und wenn ihr Bock habt zu kollaborieren, meldet euch. Und dann hatten sich Leute gemeldet aus aus Kalifornien und meinen so, hey, wir hatten hier so ein Musikvideo, was wir drehen wollen würden. Der Typ ist Singer-Songwriter, war mal so super famous in den 90ern, und wir hatten jetzt Bock, so ein Video zu drehen. Ich war so, okay, let's go, ich bin gerade hier, lass es uns machen. So. Und dann haben die mich rübergeflogen und ich habe dann dort mit denen, also bei denen gewohnt dann irgendwie für 2 Wochen, also so typisch American Family Life mitbekommen, und dann so in coolen Plätzen gedreht, so in L.A., in Joshua Tree, und der Typ sah auch cool aus, so. Die Musik war jetzt nicht genau mein Style oder so, aber das war völlig egal, weil ich war einfach, das war einfach total aufregend. Ich war total weit weg von zu Hause und hatte die Chance, so was Cooles zu machen mit Leuten, die auch Bock hatten, und die haben alles bezahlt. Hatte es auch keine große Crew oder so, aber es war fett.
Ja, glaube ich.
So. Und dann bin ich zurück nach Hause geflogen, also wieder zurück nach New York geflogen. Hab dort dann auch noch ein bisschen was gedreht. So, was man halt so macht, so, wenn man keine Ahnung hat, Ballerina unter Brooklyn Bridge oder irgendwie so ein Zeug halt, ne? So New York-Kram. War dann nochmal in Island, weil mein Flug ging ja wieder von Island, hab dort auch nochmal so eine, mit Leuten dort in dieser schwarzen Wüste vor diesem Flugzeug, was irgendwie jeder kennt, da auch noch Zeug gefilmt und so.
Na klar.
Und kam dann zurück nach Hof in meine Heimat, war so, ich kann hier nicht mehr wohnen, also nach diesem Trip, das geht nicht mehr, also ich muss hier weg, auf jeden Fall. Hatte eigentlich cooles Material, das auch sehr international aussah, und hab dann so, ich glaube, die ersten Jobanfragen bekommen über Kollegen von Produktionen aus Berlin. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, dem sollte ich nachgehen. Und da hatte ich ja auch dieses ganze Netzwerk. Und ich glaube, diese ganze Reise hat mir geholfen, einfach mein Portfolio aufzubauen zu einem Punkt. Basics stehen so, und ja.
Cool, mega.
Das ist so der Weg, glaube ich, ja.
Krass.
Jetzt sind es 7 Jahre, wo ich in Berlin wohne.
Ja. Crazy, auch, das ist eine crazy Story.
Ja.
Einfach den falschen Flug so zurückgebucht, ja. Stark. Aber du bist dann nicht nochmal zurück nach Island geflogen, du bliebst dann in New York und bist dann von da aus nach Hause geflogen.
Nee, ich bin nochmal zurück nach Island geflogen.
Ah ja, okay.
Genau.
Ja, also crazy. Und wie war diese Zeit für dich? Weil ich denke, immer alleine irgendwo zu sein, ist auch immer so eine Erfahrung, wenn man so viel mit sich ist. Ich meine, du lernst natürlich immer coole Leute kennen und du konntest natürlich tolle Sachen machen. Aber wie war denn die, also es war schon eine lange Zeit, wie war das für dich? Hast du das alles dann so vor dir gesehen oder warst du währenddessen auch noch so ein bisschen so, boah, keine Ahnung, mal schauen, was als nächstes passiert?
Also ich genieße es, allein zu sein manchmal. Also ich bin ein sehr sozialer Mensch, bin gern auch mit Leuten in der Bar und treffe mich gerne mit Freunden und so. Aber allein zu reisen hat sowas ganz Meditatives, finde ich. Einfach selbst zu entscheiden, was man machen möchte und irgendwie auch so, wie soll man sagen, so uncomfortable zu sein. So, das ist manchmal auch irgendwie scary, allein mit sich selbst zu sein für so lange Zeit und dann eben auch nicht zu telefonieren und irgendwie dann allein durch eine Großstadt zu fahren und dann dort zu sein. Das fand ich, habe ich da so für mich entdeckt und fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe keine großen Pläne gehabt. Ich glaube, ich habe ein sehr offenes Mindset. Das war auch so ein Typ, der meinte so, in diesem komischen Hostel waren halt zum Teil viele kuriose Leute, mit denen ich zum Teil heute noch Kontakt habe, so eine Handvoll. Und so ein Typ hat halt Rap-Battles organisiert in Greenpoint. Und die sahen halt so 8-Mile-mäßig aus. Und der meinte zu mir so, ich meinte zu ihm, ey, kann ich da auch hinkommen? Ist das cool so? Der meinte, ja, Leute werden dich lieben. Und ich so, ja, cool. Und dann bin ich da hingegangen und meinte so, hey, ja, ich bin auch da, wo bist du? Der ist so, ja, kann heute nicht, aber hab viel Spaß. Und es sah halt echt scary aus. Es sah einfach so aus, als wenn ich da nie dann lebend rauskommen würde. Aber ich dachte mir so, okay, fuck it, wird schon gut sein. So, bin da rein, hatte einen super coolen Abend. So, echt. Ich habe bisher auch immer Glück, ich habe es nie übertrieben, so, aber ich mag es, wenn ich in so sehr uncomfortable Situationen einfach bin und mich dann irgendwie durchschlagen muss.
Dann, nachdem alles passiert ist, dann bist du quasi dem Beruf nachgegangen und bist dann nach Berlin gegangen. Und das ist natürlich spannend, also was waren dann deine Erkenntnisse? Weil du hast dir ja auch schon die Fragen vorher gestellt, ne? Wie geht man mit seiner Rolle rum? Wie knüpft man auch Beziehungen, wo was herkommt? Ne? Und wie du auch schon gesagt hast, so, es ist ja schön und gut, Künstler zu sein, aber man muss ja auch irgendwie genug Geld verdienen, um einfach auch davon leben zu können. Das ist ja auch was, was mir in der Uni auch nicht unbedingt erzählt wird. Wie war dann dein Anfang in Berlin? Also hattest du dann sofort genug zu tun oder wie war deine Auftragslage und auch dein Gefühl dann, als du dort warst?
Ich hatte, das ist eine gute Frage, soweit ich mich erinnern kann, ging das so, also ich hatte immer noch die Produktionsfirma und habe immer noch nebenbei im Süden noch ab und zu mal Jobs gemacht, um einfach Geld zu verdienen. Aber es wurde immer weniger, ich habe immer mehr abgesagt, habe immer nur noch größere, also die größten habe ich noch angenommen, einfach zu überleben, aber habe da ganz bewusst mich entschieden, weniger davon zu machen und parallel, weil ich vor Ort war, war ich auf einmal auch attraktiv für Produktionen. Also wenn du ein Portfolio hast, also Kunden oder Agenturen gucken ja immer auf, was kannst du beweisen, was du schon gemacht hast. Und in meinem Portfolio sah das so aus wie, ja gut, der hat vielleicht einen gewissen Geschmack für Bilder, aber kann vielleicht noch nicht so krass leuchten, weil keine großen geleuchteten Bilder da drauf waren. Und wenn du aber vor Ort bist, bist du günstiger für Produktion und die sagen, hey komm, wir haben hier einen kleinen Job, muss ein bisschen was leuchten, wir geben den guten Oberbeleuchter, dann wird das schon klappen. So. Und so hat das eigentlich dann funktioniert, dass ich dort in Berlin dann die ersten kleinen Jobs gemacht habe, die einfach mit wenig Budget, wenig Aufwand, wenig auch Verantwortung, also klar mal Verantwortung, aber nicht die Riesendinger, die man extrem vorplanen muss. Und es ging so Hand in Hand von den großen Industriefilmen, die immer weniger wurden, zu Commercials. Genau. Ich habe dann auch natürlich gelernt, wie man das Portfolio auch dann so dementsprechend auch anpasst. Ich habe alles, was ich in der Heimat gemacht habe, an Industriefilmen, alles von der Website genommen und dann wirklich extrem selektiert nur noch die Sachen auch gepostet, die zeigen, okay, ich kann leuchten, ich kann diese Politik am Set, ich kann diesen Prozess nachgehen. Also ich habe immer geguckt, so wie kann ich den beweisen, ich bin ein fähiger Teamplayer in so einem Commercial Setup.
Und wie war damals so die Landschaft in Berlin? Also wenn du es jetzt mit heute vergleichst, heute hat sich ja in den letzten Jahren so oder so nochmal einiges verändert. Aber wie war das damals? Gab es dann auch viele andere DPs oder auch junge DPs oder wie war einfach die Stimmung? Und sonst hat man auch immer so diese klassische Story gehört, okay, erst bist du, keine Ahnung, Video Operator, dann bist du Second, dann bist du irgendwann First, dann bist du irgendwann Operator und dann Kameramann. So, so hast du es jetzt ja wie viele von den jüngeren Leuten nicht gemacht. Wie war damals die Stimmung? War da Platz für so Leute wie dich oder war es immer noch hart, da durchzukommen?
Ich glaube, im Vergleich zu damals war es weniger saturiert. Also es gab diese eingesessenen DPs, die große Beauty-Kampagnen, Autokampagnen gedreht haben. Die gibt es heute auch genauso noch. Das sind auch zum Teil noch die gleichen Namen. Aber es gab wenig Leute oder weniger Leute, die so den hippen Kram gedreht haben. So diese Rookies, die so eine, keine Ahnung, Hawk V-Lights auf einer Alexa Mini Easy Rig und durch die Stadt damit so.
Ja. Yeah.
Und dann irgendwie ein Astera-Kit dann noch irgendwie coolen Scheiß gedreht haben. So, das war ja irgendwie der State of the Art, als ich da so in Berlin reingekommen bin. Und heute habe ich das Gefühl, ist es durch die Verfügbarkeit der Informationen und auch Equipment ist so billig geworden und auch gut geworden, dass damit holt man heute keinen mehr ab. So, das ist, glaube ich, wenn ich jetzt das Gleiche machen würde, würde ich, glaube ich, weniger Erfolg haben. Das würde ich, glaube ich, schon. Das war, glaube ich, zu der Zeitpunkt, ich hatte ein gutes Momentum gehabt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die richtigen Sachen gemacht, um da so durchzukommen. Aber wir hatten auch, ist natürlich schon schwierig, weil du bist lange Zeit in diesem kleinen Spec-Bereich. Also du machst dann kleine Sachen, Mini-Fashion-Filme, Mini-Musikvideos und du machst genau, backst halt einfach kleine Brötchen. Und wenn du an die großen Sachen willst, musst du einfach zeigen, dass du auch groß kannst. Und das war irgendwann ein Problem. Also ich hatte auch eine Agentur damals und die haben mich da beraten, sagen, hey, dir fehlen große Bilder. So, das war ein wichtiges Learning für mich, so okay, wie finde ich, wie kriege ich große Bilder hin? Und habe dann mit einem guten Freund einen großen Spec, sehr viel Geld investiert, damals so ein Nike-Spec gedreht. Hatten viel Postproduktion, viel Greenscreen, viel Location, Motion Control, also ein bisschen kleine so und cooles Konzept. Damals war so alles sehr so dystopisch zu der Zeit und da hat man diesen Kram gemacht so und der Nike-Spec hat uns auf jeden Fall dann sehr geholfen, weiterzukommen am Ende und zu zeigen, ey, wir können auch mit mehr Budget und mit mehr Team und so umgehen.
Und dadurch,
dadurch sind wir dann nach Japan gekommen. Wir hatten dann, wurden angefragt für SK-2, das ist so eine Skincare-Brand, nach Japan zu fliegen für 3,5 Wochen, in Tokio zu drehen mit so Star-Besetzung und wir hatten ein immenses Budget. Ich hätte damals zu der Zeit, als ich eine Technikliste geschrieben habe, wurde immer, ja, es sind zu viele Linsen drauf, zu viel Licht, zu viel das. Und da habe ich so geschrieben, und die so, ja, sonst noch irgendwas? Und ich hatte schon drei Kameras drauf mit Scorpio und Trinity und allem. Ich so, okay, also anscheinend kann ich noch mehr haben, wenn ich mehr will. Das ist ja sonst eher untypisch. Und das war dann, glaube ich, so der Ritterschlag, gefühlt zumindest, zu lernen, okay, jetzt haben wir halt wirklich, ich weiß nicht, Kamera-Crew und auch so 30 Leute oder so. Es war einfach absurd groß für mich damals. Wir haben Sets gebaut, die riesig waren, mit riesigen bewegbaren Wänden und auch noch CG. Wir hatten da so eine digitale Influencerin, die in Japan damals so on Vogue war, deren Gesicht man ersetzt hat und so. Und ich kann mich erinnern, es gab so ein Meeting in ihrem Büro und da saßen wir zwei Typen so an diesem langen Tisch und alles war voll mit Leuten und die haben uns so ganz genau zugehört, was wir alles so machen wollen und wie wir das machen und wir haben halt einfach so technisch, also wir wussten natürlich auch nicht so genau, wie man das alles macht, so, wir hatten so eine Idee, aber es war so absurd zu realisieren, ja, die hören uns hier gerade alle zu und wollen uns einfach alles möglich machen und so. Das war ziemlich krass, das war eine wahnsinnige Erfahrung, dann, wenn du dann da sitzt, denkst du, okay, krass, vor ein paar Jahren habe ich noch so über mich Imagefilme gedreht.
Genau, wie war es dann in dem Moment, als du dann da saß? So war es dann so, okay, krass, ich habe jetzt ja das geschafft, was ich machen wollte eigentlich. So, ich bin jetzt mal da, so wie lange man da ist, so, aber du bist jetzt da. Konntest du das dann genießen oder warst du dann auch so diesem Druck ausgesetzt, dass du jetzt ja auch dann performen musst, ne? Und hey, kann ich das auch alles und so? Wie war der Moment für dich?
Also es hat sich sehr, sehr wild angefühlt, so auf der einen Seite nicht zugeben zu wollen und auch zu können, dass man so eine große Nummer noch nie gemacht hat. gleichzeitig hat sich sehr richtig angefühlt, dass ich dachte schon, okay, ich bin jetzt da, wo ich auch hin möchte, auf lange Sicht. Ich habe einfach Crew, ich kann mich erinnern, wir haben diese Sake-Brauerei nachgebaut, die sah schon fett aus. Also es war schon geil. Es hat schon Spaß gemacht, dann auch so zu sehen, wie diese ganze Maschine funktioniert und meine Pläne auch so ungefähr aufgegangen sind, wie ich mir das überlegt hatte, wie wir das drehen, wie wir es auflösen. Aber auch da war natürlich zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie man auf so einem Scale mit so einer Crew kollaboriert. Das war schon eine Herausforderung. Ich habe es dann so gelöst, dass ich im Vorfeld, ich bin ein ziemlicher Nerd, ich glaube, wenn ich nicht Kameramann geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Maschinenbauer oder ITler oder so. Ich habe alles in 3D damals vorgebaut, die kompletten Studio-Sets, ist nicht mal extrem maßstabsgetreu, aber so ungefähr. Habe die Auflösung drin gebaut und habe sie vorgeleuchtet. Und einen Lichtplan, der sehr detailliert war, geschrieben an den Oberbeleuchter und gemeint, hey, das war dann so ein 30-Seiten-PDF oder so. Das ist die Auflösung. Und das würde ich gerne so drehen. So dienen die Lampen, würde ich dafür nehmen. Keine Ahnung, Skypanels von oben, zack, zack, zack. Wenn du andere Lampen nehmen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Wenn du einen besseren Weg weißt, wie man das leuchten kann, bin ich offen dafür. Aber das ist die Lichtqualität, das ist die Stimmung, die ich haben möchte. Und wir müssen, das muss das können, das muss das können. Und wir haben wahrscheinlich die Zeit dafür. Danach muss das umgebaut werden, so und so. Und das Ganze ging eigentlich ganz gut auf. Das war dann echt so eine sehr gute Erfahrung. Also, das war wirklich cool.
Jetzt, als du dann auch so ein größeres Projekt gemacht hast, hat dir das geholfen, deine Bilder so zu gestalten, wie du wolltest? Oder hast du dann auch vielleicht gemerkt, okay, das sind die Bilder, die ich lieber mag? Zum Beispiel, ich mag zum Beispiel mit Steadicam zu arbeiten oder ich mag Bewegung oder ich mag längere Brennweiten, kürzere Brennweiten. So, hast du das in dieser Zeit dann so rausgefunden für dich und wo bist du dann da gelandet? Also was gefällt dir und wie versuchst du dann deinen eigenen Style in Filme einzubringen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich habe bis heute, glaube ich, meinen Style nicht gefunden. Also ich glaube immer eher, dass andere Leute von außen sagen würden, ich habe eine Handschrift, die ich selbst gar nicht weiß, was sie eigentlich genau ist. Ich glaube, das macht man sehr intuitiv. Ich probiere eigentlich immer neue Sachen aus. Also ich liebe Steadicam, ganz klar, und Kran natürlich. Ich habe damals sehr viel Handheld geschossen. Und habe dann gemerkt, so ein Scorpio-Kran ist irgendwie auch schon schön, wenn der Smooth sich langsam reindrückt und so. Nee, doch, ich glaube, es gibt schon einen Verlauf. Ich habe damals sehr viel Handheld gedreht, weil ich es einfach nicht anders kannte, weil ich so aus diesem Rookie, Low-Budget, Easy-Rig-Ding kam, glaube ich, wie viele von uns, weil es einfach das Einfachste und Günstigste ist. Du weißt ja selber, du hast halt irgendwie 3-Mann-Crew, eine Kamera, vielleicht ein Astera-Kit und dann let's go. Und dann drehst du so ein Musikvideo und auf einmal hast du die Möglichkeit, Schienen zu legen und einen Kran zu haben und smooth große Bewegungen zu haben. Und ich glaube, gerade eben auf lange Sicht würde ich sagen, bewege ich mich immer weg von Handkamera. Ich mag es gar nicht mehr so gerne und drehe super gern vom Stativ oder vom Dolly, vom Steadicam. Ich liebe Steadicam. Ich mag das Atmen der Steadicam total gerne. Ich finde es ein, ich glaube, my favorite weapon of choice, so. Trinity mag ich nicht so gerne, also hat ihre Vorteile, muss Sinn machen auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auch noch gar nicht durch. Es gibt so viele verrückte Gripper da draußen, auf die ich alle Bock habe, irgendwelchen kranken Scheiß zu bauen und irgendwelche verrückten Kamerafahrten zu bauen. Wo du auch, also die haben oft auch Ideen, auf die kommst du gar nicht erstmal so, wo du die Kamera noch irgendwie ranbauen kannst oder wie du das anders machen kannst. Aber ich glaube, dass die Zeit mir geholfen hat, diese Transition von ganz klein zu, ich würde sagen, so mittelgroß, zu verstehen, was für Optionen habe ich alle, wie groß ist mein Sandkasten. Der wird immer größer, ich habe immer mehr Förmchen, die alle cool aussehen und merke jetzt immer mehr, okay, was braucht die Story im Moment und ich gucke, was was kann ich dazugeben und was kann ich auch zum Spielen mitnehmen, was ich finde ganz wichtig ist. Also ich glaube, viele Elemente, die so einen Style von mir vielleicht, wenn man es so nennen mag, zeigen, sind manchmal Fehler, die passiert sind, die sich aber irgendwie als cool erwiesen haben. So manche Sachen sind einfach so passiert oder ich nehme mir Spielzeuge mit, die ich vorher nie hatte und probiere was Neues aus.
Ja. Lass uns vielleicht aber, super geil. Ja, sorry.
Aber eine Frage an dich, glaube ich, sowas. Ja. Was, Spandi, würdest du den Stil beschreiben, wenn du, also wenn du jetzt sagst, so hast die Sachen lange Zeit gesehen, wäre es, glaube ich, super spannend zu.
Also von den Filmen, die auch auf deiner Website sind, da ist natürlich Film natürlich noch ein Thema, ne? Ich glaube, du drehst auch gerne auf 16. Und ich finde, es hat immer so ein sehr, meistens, also zumindest diese ganzen, obviously noch mehr Passion Projects als krass Commercial, so. Also, dass es halt sehr echt ist und wenig so, es ist nicht ganz dieser slicke Commercial Look, sondern es kann auch mal ein bisschen, einfach, es fühlt sich echt an, so. Die Kamera bewegt sich viel im Raum und, keine Ahnung, nah an den Talents irgendwie. Und irgendwie so ein authentischer Look, würde ich sagen. Also nicht so verkünstelt, weißt du? Mhm. Passt das ungefähr? Mhm.
Ja, ich glaube schon, ja. Ich versuch's dann natürlich zu leuchten und nicht alles immer, das versuchen wir alle, glaube ich, mit dieser Kampf, den wir alle haben. Kunde, Agentur möchten es halt irgendwie werbisch haben und wir wollen es halt eigentlich eher, wir wollen halt eher Naunes oder ne?
Ja. Genau. Ja, lass uns super gerne mal zurückgehen zu euer Nike-Spec. Also es würde mich super interessieren, wie ihr das angegangen seid, weil so ein Projekt, da muss man sich ja natürlich dann verwirklichen können, aber man muss halt auch zeigen können, also das Argument, sowas zu machen, ist ja, um zu zeigen, was man kann. Ne? Und wie seid ihr das angegangen? Habt ihr dann so eine Liste gemacht, okay, ich würde jetzt gerne das und das und das machen oder der Regie möchte gerne das und das und das machen und dann habt ihr da rum ein Konzept geschnürt oder wie seid ihr das angegangen?
Also ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, hat Anthony damals schon ein grobes Konzept auf dem Tisch gehabt und meinte, es hieß Free Your Mind und es ging, war ganz klar ein Nike-Spec und es war schon eine Idee von Setups da. Also es gab schon ein grobes Konstrukt. Und wir sind dann zusammen drüber gegangen und hatten uns überlegt, was können wir denn machen? Wie können wir es machen? Und was haben wir denn auch für Ressourcen so da? Also ich glaube, das ist ja bei Specs sowieso ganz wichtig zu gucken, was kannst du mit wenig Aufwand leicht haben? Also auch wenig Geld. Und für uns war damals klar, ja, ich kannte diese eine Location, in der ich auch dieses Technicolor-Musikvideo gedreht habe, in dem wir Räume nicht genutzt hatten. Und ich wusste, die Location ist günstig, die hat so einen abgerockten Vibe, da können wir drehen. Anthony kommt aus Frankfurt. Also wussten wir, da gibt es einfach nochmal auch nochmal coole, war Plattenbau, war super cool damals. So wussten wir, okay, hier bei Offenbach gibt es irgendwie die Platten, die wir gern drehen wollten, die auch so bewachsen waren und so. Und es war dann schon okay, klar, dass wir irgendwie das so alles kombinieren wollen. Und hatten dann ein Moodboard gebastelt von auch Ideen, also die auch ich cool fand. Also es war jetzt nicht nur, dass Regie alles vorgegeben hat, sondern ich hatte da, würde sagen, mindestens genauso wie Mitspracherecht, mich da einzubringen. Und Anthony war dann sehr offen für Ideen, was auch wichtig ist, glaube ich, um sowas zu stemmen. Und hatten dann zusammen dieses Ding so entwickelt, ja genau, also irgendwie mit Moods und Setups und geguckt, okay, was können wir machen und dann sind manche Sachen auch wieder gestorben, wir wussten, das kriegen wir einfach nicht hin. Wir hatten auch keinen Producer damals, das hat er irgendwie den Frankfurt-Teil, ich habe den Berlin-Teil ein bisschen mehr produziert, aber ja, so bastelt man das dann irgendwie so zusammen, bis man dann was findet, was dann irgendwie passt. Wir haben ein paar Sachen wieder nach dem Dreh weggeschmissen, wo wir wussten, das ist halt ist irgendwie nichts geworden und manche Sachen waren cooler. Und dann ist der Film auch ein bisschen mehr so in der Post auch erst entstanden.
So. Ja, das ist ja oft so.
Mhm. Also wenn du jetzt keinen Storytelling-Spot hast, kannst du das ja easy machen.
Ja, und Wie habt ihr euer Team aufgestellt, dass dann einfach deine ganzen, die ganzen Freunde irgendwie aus Berlin und Frankfurt irgendwie gefragt, hey, das ist unser Konzept, habt ihr Bock uns zu helfen, wir machen das und das und das, oder wie generell, wie
hast so du das auf die Projekt Art, ja, also ich glaube, Anthony hat da einen großen Teil gemacht, er hatte auf jeden Fall die eine Postproduktion aus Hamburg reingeholt, die einen wahnsinnig geilen Job damals gemacht hatten, uns zu helfen für gewisse Effekte, Glitch-Effekte waren auch noch cool damals, und wir hatten auch so am Ende so ein Bild von so einem Boxer, der auf so einem Hochhaus steht und die Häuser zerfallen so Matrix-mäßig, aber die zieht so nach oben weg, also die das hätten wir, keiner von uns hätte das jemals bauen können, so, und die hatten es umsonst gemacht, zum Beispiel, das hat Anthony Mega. Angeleiert, ich hatte Freunde aus Berlin und aus Hof und aus Frankfurt waren es dann eher Anthonys Kollegen, überall so akquiriert, so, hey, yo, Bro, hast du Zeit für einen Tag? Wir drehen hier in irgendeiner eine Ballerina, in irgendeinem Lost Place, ohne Genehmigung. Es ist kalt, es ist dreckig. Wir haben nichts Warmes zu essen, aber hast du Bock? So, und so hat es eigentlich geholfen. Also dieses ganze Netzwerk, das ich noch hatte, auch von der Produktionszimmer früher, hat mir da auch geholfen. Also auch die Kamera, die ich damals noch hatte und so, das war alles Zeug, was da noch von diesen Produktionszeiten da war, weil es einfach umsonst war.
Ja, und das wo ist also
super wichtig.
Wo ist dann euer Budget reingeflossen? Also das, da, dann neigt man ja schon mal zu, zu sagen, okay, dann will ich aber auch die geile Kamera und die geilen Optiken und das soll auch alles geil sein. Wo man auch manchmal sagen muss, okay, manchmal macht es auch Sinn, da zu sparen und lieber dann, wie du sagst, in Location oder in Cast oder in Post-Production Geld rein zu verteilen. Wie habt ihr das verteilt? Weißt du das noch?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir hatten so eine Levitationsszene, wie die Leute so in der Luft schweben. Das war teuer, das weiß ich noch. Dieses ganze Rigging war einfach so absurd. Also wir wussten nicht, was es wirklich bedeutet. Es hat einfach so lange gedauert und es war so frustrierend. Es war so wie dieses ganze Trust-System war einfach viel zu groß, auch für diesen Raum. Es hat auch alles nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich wollten, aber das war mir sehr teuer. Und Location-Miete waren nicht billig für das Motiv, das weiß ich, das war ein sehr teurer Tag und sehr teure Bilder. Styling war nicht billig, weil manche Sachen auch kaputt gegangen sind und dreckig geworden sind. Manchmal kann man was zurückgeben, so wenn es jetzt irgendwie nicht, wenn es nur eine Jacke für ein Bild ist oder so, sollte man auch nicht unbedingt machen alles, aber so ist ja oft bei Specs, dass Leute Zeug bestellen, dann wieder zurückschicken. Aber wir haben versucht, alles zu leihen, wie es geht, von Leuten, die wir kennen und so. Aber am Ende waren es trotzdem, ich glaube, 10.000 Euro sind so schnell weg.
Ja.
Oder waren es 12.000, ich weiß nicht mehr. Mit Fahrtkosten, mit Hotelkosten für Leute, Make-up-Artist, wo man meistens trotzdem noch Kohle haben oder so. Zumindest ein bisschen was. Material. Wir haben, ich glaube, sehr wenig Technik zugemietet. Ich glaube, das war das Erste, woran wir gespart hatten, weil ich mir dachte, ey, glaube ich jetzt, es war damals, wir hatten eine Red Epic, was ich für ein Spec eigentlich ist, immer noch eine gute Kamera, so, das war damals völlig okay gewesen. Ich hätte nie eingesehen, dann für immer 2 Wochen gedreht an verschiedenen Orten.
Ach krass,
dafür, okay. Also wir hatten, ich glaube, 2 Tage in Berlin oder 3 Tage. Aber wenn du ganz klein bist, kannst du es auch easy machen, weil dann sind halt 4 Leute, stehen dann irgendwo am, also sicher am ICC rum oder drehen da irgendeinen Quatsch oder in irgendeinem, was weiß ich was, Unterführung und so und drehen da ein paar Bilder. Das geht ja alles, wenn das klein gehalten wird. Aber eine Alexa zu mieten mit Ultra Primes wäre einfach, hätte das ganze Budget gesprungen. Das wäre geplatzt, das wäre nie aufgegangen. Ich glaube, mittlerweile hat man gute Kontakte zu Rentals. Vielleicht, heute wird es vielleicht noch eher gehen. Damals kannte ich noch gar nicht so viele Leute.
So, und also, das klingt ja so, okay, ich wusste nicht, dass ihr jetzt 2 Wochen dreht. Das entzerrt das Ganze natürlich und das macht auch den, finde ich, also was mir schon passiert ist bei so freien Projekten ist, dass man, wenn man lange mit denen quasi so im Kopf, so, man hat die lange im Kopf bei sich und dann kommt es irgendwann dazu, dass man dann es endlich dreht. Und dann gibt es natürlich manchmal eine Diskrepanz, was man sich vorgestellt hat und was man kriegen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Mission als DP, dass die diesen Abstand irgendwie so zu verringern über die Jahre. Aber wie war das für dich bei dem Projekt? Konntest du das verwirklichen, was du geplant hast? Und bist du damit zufrieden?
Ich glaube, heute nicht mehr. Wenn ich zurückblicke, denke ich mir, ich hätte manche Sachen jetzt heute ganz anders angegangen. Wir hatten es nicht so durchgeplant, wie man heute Werbung durchplant, wo man sagt, man framed alles mit Kadrage oder so vor und fotografiert alles durch. Das hatten wir nicht gemacht. Wir hatten Location Scouting, hat noch viel zu wenig Zeit dafür, sind einmal durch Bilder gemacht, ja, das ist cool, die in die Uhrzeit müssten wir ungefähr hier sein, das ist der Raum für diese Levitationsszene oder so. Und dann, ja, nächstes Motiv und weiter. So. Und so war das Scouting oder die Tech-Racky, ich hatte auch keinen Oberbeleuchter, wir haben auch das alles irgendwie selbst gebaut und gemacht. Ich denke mal, es gab auf jeden Fall Bilder, die habe ich mir viel größer vorgestellt. Am Ende war das alles nicht so doll wie, ja, ich glaube, diese Levitationsszene ist eigentlich so ein Ding, das war wirklich so ein Bummer. Man hat sich das so groß vorgestellt und ich wusste, wir mussten Plates drehen, weil wir noch Bewegung drin haben wollten und so. Und dann, also man stellt sich so vor, es war so ein Raum und dann ist da so ein, auch vier Pfosten, dieses Truss-System und da hängen dann zwei Leute mit in so Seilen mit so Schürzen quasi drin. Und wir hatten da so einen Kessler-Slider oder irgend so ein Ding mit so einem Remote-Head und der fährt da so einen Meter oder 1,50 oder so nach vorne in den Raum rein und dann hängen die da so. Und dann musst du das einmal quasi drehen mit dem ganzen System, die Leute hängen, dann einmal klar das Ding rausbauen und dann drehst du das Gleiche nochmal. Und es hat so wahnsinnig lang gedauert und allein dieses Ding reinzubauen, dass eigentlich, als wir drehen wollten, waren wir schon 3 Stunden in der also nicht Overtime, aber zu spät dran, die Sonne war schon weg und es war irgendwie, ich wollte eigentlich zumindest 2-3 Bilder drehen, wie Leute schweben, also das hätte ich total spannend gefunden, auch nochmal, ja, vielleicht noch eine zweite Einstellung zu haben, aber es war wahnsinnig naiv zu denken, ja, wir stellen dann dieses Ding aber wieder rein und drehen das, bauen das gleich einfach nochmal, weil du kannst halt die Kamera nicht bewegen, wenn du also das ist halt, du musst dann, diese Logistik hatte ich damals zu dem Zeitpunkt gar nicht so ganz begriffen, was es bedeutet, das zu bewegen, umzubauen. Und dann, das war wirklich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Und dann in der Post waren Leute so, ja, ihr hättet die Plate gar nicht drehen müssen bei dem Motiv. Ihr hättet es einfach so machen können, weil die Hintergründe waren sehr clean. Das hätten wir auch so wegbekommen. Und ich habe mir so, ah, scheiße, so. Ja. Und der Rest war eigentlich recht frei gestaltet, sehr rough. Klar, so ein brennendes Skateboard macht einen Kickflip oder so über so eine Kicker irgendwo. Ich meine, das planst du so ein bisschen vor, aber das ist halt am Ende so, find irgendeinen Kollegen, der Zeit hat, das zu machen und dann hast du auch eigentlich kein Geld, das geil zu leuchten und hast dann so ein paar LED-Panels und versuchst irgendwie cool zu machen und da bist du froh, wenn es einfach cool irgendwie aussieht und gehst eher mit den Limitationen um. Und ich glaube, das hat am Ende schon ganz gut funktioniert so. Aber also ich glaube, wir haben den Job insgesamt schon gut gemacht, weil wir den Maßstab gar nicht so, die Messlatte und die Erwartungen gar nicht so sehr definiert hatten. Sondern es war sehr so eine Spielwiese.
Ja, verstehe ich. Ja, aber klingt nach einem coolen Projekt auf jeden Fall. Und als ihr es dann fertig gemacht habt, so das Projekt ist im Kasten, es gibt jetzt einen coolen Schnitt, Grading ist fertig, alles ist fertig. Wie seid ihr es dann angegangen, als der Film fertig ist? Ne? Dann ist natürlich immer noch die Hauptidee des Ganzen gewesen, okay, wir wollen zeigen, was wir können, um auch für solche Projekte gebucht zu werden. Wie seid ihr das dann angegangen? Habt ihr das einfach an viele Leute geschickt oder was habt ihr gemacht und was war die Resonanz davon?
In dem Part hat tatsächlich Anthony übernommen. Da weiß ich gar nicht, was er alles gemacht hatte. Ich weiß, dass wir damals auf dem Berlin Fashion Film Festival liefen und dort auch irgendeinen Preis gewonnen hatten. Ich weiß nicht mehr, Newcomer, irgendwas, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Und er hat es auch bei so wie hießen denn die ganzen Seiten? Diese ganzen Release-Seiten eingereicht. Ich glaube, On Boom TV gibt es, glaube ich, noch. Weiß nicht, gibt es sie noch? Weiß ich gar nicht. die waren damals auf jeden Fall so eine Plattform, auf der sehr viel so auch Musikvideos released sind, die cool sind, Fashionfilme released werden. Das war damals, glaube ich, ganz gut, um so ein bisschen Buzz zu generieren. Ich glaube, das ist auch immer noch was viele, glaube ich, unterschätzen, ist diese, wie bringst du das Produkt am Ende an den Mann, dass es Leute auch sehen und da so eine gewisse Strategie zu haben, wie man das sichtbar macht. Ich glaube, das wird oft unterschätzt. Aber Anthony hat das tatsächlich, der hat das komplett gemacht, da habe ich gar nicht so viel Einsicht drin gehabt. Aber zu der Zeit hatte ich auch eben eine Agentur, die damit arbeiten konnte. Die konnten natürlich auf ihren Kanälen pushen und konnten damit auch Producern zeigen, hey, guck mal, da ist Marco, vielleicht wäre der Richtige. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es danach oder davor war, aber ich glaube, es war danach, und mich eine Produktionsfirma auch für einen Job für JBL gebucht, der von der Ästhetik ähnlich war. Der war ähnlich rough, der war ähnlich, ja, es hatte sehr viel Ähnlichkeit. Ich hab gemerkt, die hatten mich gebucht wegen diesem Spec, weil das so ein Vibe war. So.
Ja, okay, genau. Nice. Also hat sich gelohnt auf jeden Fall, die ganze Nummer.
Auf jeden Fall so. Also auch so, ich glaube, unabhängig von der wirtschaftlichen und Karriereseite, so ist natürlich, also ich glaube, durch das Projekt habe ich Anthony gehasst und wieder geliebt danach, so dass du wirst halt, gehst durch dick und dünn, also du kackst dich auch mal an und weil du gar keinen Bock mehr aufeinander hast und dann liegst du wieder in den Arm oder sagst, yo, wir haben das gerockt, so. Es ist irgendwie so ein ganz schöne, war eine ganz schöne Erfahrung, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, da sprichst du eigentlich auch noch ein cooles Thema an, und zwar diese Regie-Kamera- Beziehung, die ja super wichtig ist, ne? Dann stelle ich mir die Frage, wie du das angehst, das ganze Thema. Also wie baust du so Beziehungen zu Regisseurinnen auf? Das ist ja auch mal so ein Kennenlernen. Das ist ja eigentlich bei jedem Projekt wie so ein Buddy, den du irgendwie hast. Und man muss sich verstehen, man muss auch miteinander arbeiten können und man muss auch einen ähnlichen Geschmack haben. Genau, wie baust du diese Beziehungen auf und wie hältst du sie auch, ja?
Ich glaube, ich bin es weniger der Leute anschreibt auf Instagram oder so. Ich mache das sehr selten. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit der Person vielleicht gut kollaborieren könnte und es wirklich ein Match wäre, so, dann schreibe ich Leuten auch gerne. Aber tendenziell startet das oft mit irgendeiner Anfrage für ein Projekt.
Kommt die dann über eine Produktion oder über eine Regie? Wie ist das?
Meistens. Also die Anfrage kommt immer von der Produktion in der Regel. Aber ich würde sagen 50-50. Manchmal ist es ein Producer, der mich kennt, der mich dann vorschlägt für, keine Ahnung, ein Wunschkameramann ist vielleicht erstmal nicht da. So fängt es ja meistens an, dass Regie quasi sich jemanden wünscht, dann ist der nicht da und dann ist okay, wen nehmen wir denn dann? Und dann ist es oft so, dass ein Producer oder ein Art Buyer in der Produktion sagt, hey, ich kenne da jemanden, wie wäre es denn mit dem? Und manchmal ist auch so, dass Regie natürlich direkt einen Wunsch äußert und dann Produktion mich anfragt. Ja, ich glaube, es ist beides.
Mhm. Und am Anfang, also wie war das, hat sich das irgendwie geändert? Weil am Anfang, wenn du bist jetzt irgendwie neu in Berlin, wie hast du das da gemacht? Also da musst du ja erstmal so und so viele Leute kennen, generell dieses ganze Netzwerk, das dauert ja auch einfach, sich das aufzubauen, ne?
Das stimmt, ich würde sagen, das hat sich so ein bisschen natürlich entwickelt. Ich habe das jetzt nie aktiv verfolgt. Also es gibt Leute, die sind richtig gut drin in diesem ganzen Network-Game. Ich denke mal, dass diese paar so Partys, auf die man so geht, die helfen natürlich, dass man Leute kennenlernt. Ich glaube, im Herbst sind ja immer diese ganzen Partys oder auch wenn es Cyclop ist, in diesen ganzen Partys in Berlin, wo irgendwie alle, oder Regie-Lounge damals, oder ich weiß nicht, ob du noch im Kamera des Marsch warst. Ich war noch nicht da. Ich versuche dieses Jahr hinzugehen.
Ey, du musst unbedingt hingehen. Ich war letztes und vorletztes Jahr da. Und es ist so nice. Es ist irgendwie, keine Ahnung, ganz Berlin ist auf jeden Fall da, aber auch so Leute von überall. Und alle sind so in diesem kleinen Dorf und es ist, glaube ich, nicht so wie auf der Berlinale, wo ich jetzt noch nicht war, aber was ich so gehört habe, es ist halt riesengroß, mega verteilt und beim Kamerimarsch ist es halt einfach in so einer kleinen, wunderschönen Stadt und du siehst dich die ganze Zeit und waren immer tolle Filme und gute Partys und so, also ich kann es nur sehr, sehr empfehlen. Also nächstes Jahr, dieses Jahr muss auf jeden Fall kommen.
Ja. Ich weiß, dass viele meiner Freunde sind auch da so und die haben immer davon geschwärmt, die mieten sich auch ein Airbnb komplett und ich habe eigentlich auch total Bock. Ich glaube, letztes Jahr kam ein Job dazwischen, der, ja, ist halt immer die, so, immer die Frage, ne, was machst du den Job?
Was machst du?
Es ist halt echt, das ist ein Riesenproblem, so immer dieses Abwägen und so, aber ich glaube, dieses Jahr buche ich es einfach und dann gibt es halt einfach...
Ja.
Kein Job zu der Zeit, ganz einfach. Auch wenn ich glaube, wahrscheinlich, wenn ganz Berlin da ist, ist die Ausbeute wahrscheinlich sehr groß, seinen Job abzugrasen, wahrscheinlich. Ne? So.
Ja, wir werden sehen, ja, wenn du da bist.
Aber ich finde, dieses Netzwerk aufzubauen, ist, also man braucht schon Leute, die an einen glauben, die einen helfen. Ich hätte da so ein paar Leute in meiner Karriere, denen ich sehr viel verdanke, die mich gepusht haben, mich vorgeschlagen haben, die sitzen bei Produktionsfirmen oder auch so ein, zwei Regisseure, die auch als meine Rolle noch kleiner war, gesagt haben, ja komm, lass mal machen. Ich bin sehr transparent, versucht da offen zu sein, auch zu Regie und je besser ich die Leute kenne, desto ehrlicher, glaube ich, kann man oder direkter kann man auch mit ihnen sprechen. Also je mehr die Buddies sind, habe ich das Gefühl, kann man auch sagen, so, yo, ich glaube, das ist gar keine gute Idee, das so zu machen. Aber was hältst du denn davon? Also, ist nicht blöd, wenn du sagst, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht, wenn du keine Alternativen bringst. Du musst natürlich schon sagen, ich versuche zu verstehen, wo du hin willst. Ich bin dein Buddy, um dir zu helfen. Lass doch vielleicht es so oder so machen. Wäre das eine Option oder so, das so zu guiden? Und das hilft eigentlich, funktioniert ganz gut, habe ich das Gefühl, dass Regie, auch wenn sie oft eine ganz klare Vorstellung haben, oft offen sind für Ideen und für einen neuen Input. Auch das, die sitzen ja meistens schon Wochen vor mir im Projekt drin, weißt du ja selber so, ne? Das ist so, die sind durch diesen ganzen, erst geht die Agentur durch diesen ganzen Struggle mit dem Kunden beim Konzept. Dann geht Regie mit dem ganzen Agentur und Kunde nochmal durch und irgendwann sind die alle so müde von dem Ding und dann kommt aber
da
jemand mit
so
ganz
froh,
frischen...
Wenn jemand neue Ideen hat, ne?
Voll, und dann sind sie so, ja cool, hab neue Ideen, weil meistens ist ja dann so, kommen wir ja zu einem Zeitpunkt rein, wenn dann auch die Realität trifft so, ne, und das Budget auf einmal so, oh, ja, das Motiv so, habt ihr euch überlegt, aber das gibt's so gar nicht hier, so, das können wir gar nicht so machen, wir können es auch nicht bauen, aber wir hätten das und das und das so, und dann überlegst du, okay, wie kriegen wir das denn zu verstehen, was wollt ihr und wie kriegen wir das hin?
Ja.
Das ist ganz gut.
Ja, ja, nochmal zu dem Thema, so dieser Vertrauensschuss, den dir jemand ja geben muss. Ne? Also zum Beispiel so eine Situation, wo ich das Gefühl habe, wo ich gerade drin bin, dass ich so glaube, dass ich so ein bestimmtes Level an der Produktion auf jeden Fall gut stemmen würde, dass ich halt so die technischen Skills und so den Geschmack hätte, dass ich das so machen könnte, wie es mir gefällt und dass ich das umsetzen könnte. Aber um einmal diesen Jump zu schaffen, brauchst du ja jemanden, der dir einmal den Vertrauensvorschuss gibt, um was zu machen, was du noch nicht genau so auf deiner Rolle gemacht hast. Und da wollte ich mal fragen, ob es da für dich so einen Moment gab, wo das so passiert ist, wo jemand gesagt hat, hey, Marco hat jetzt das noch nicht genau so gemacht, aber ich weiß, dass wir ihm vertrauen können, dass er es jetzt macht und er kriegt jetzt den Job. Gab es für dich so eine Situation?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Auto ist, glaube ich, so ein Riesenthema, wo man sagt, so die ersten so Ukraine-Shots oder so, die man hat, so wie kommt man dahin? Das ist ja so die Huhn- und das Ei-Theorie, ne? So, mein Weg war damals bei Auto zumindest, dass ich habe auch keine riesendicke Autorolle oder so, auch wenn ich da Bock drauf habe, ein bisschen mehr zu machen. War damals, gab es eine kleine Produktion aus der Ecke von Frankfurt, die hatten dann Low-Budget-Auto-Sachen und die hatten ein eigenes System, das war kein Ukraine, das war so ein Black Arm und damit kannst du dann auch schon Sachen drehen, die im Schnitt ähnlich aussehen oder so, die sehr ähnlich sind. Und damit bekommen wir dann auch schon die ersten Sachen rein. Und ich glaube, dann, wenn man das einmal so ein bisschen zeigen kann, ja, der hat schon mal irgendwie Car-to-Car-Shots gemacht, dann ist, glaube ich, auch die Hürde für den Kunden oder für eine Agentur kleiner, zu sagen, hey komm, wir buchen den auch für eine große Nummer mit, wo das mehr ein Thema ist. Aber es ist mir auch schon passiert, dass ich angefragt wurde für Projekte, bei denen das Agenturboard oder die DI aus sehr viel meiner Moods war und die Agentur wollte mich nicht. Das ist auch schon passiert. Also es ist irgendwie so manchmal auch ein bisschen random, ob jemand einen dann nimmt oder nicht. Ich kann es ja gar nicht sagen, genau, aber.
Wie würdest du so jetzt dein Leben beschreiben? So, bist du jetzt happy da, wo du bist? Und wie sieht jetzt dein Alltag aus, deine Woche? Weil es ist ja schon, glaube ich, ein uniker Job. Wenn man das mit anderen Jobs, die andere Leute in anderen Branchen machen, vergleicht, so wie ist jetzt so dein Leben und wie gefällt es dir und was findest du gut und was findest du vielleicht nicht so gut?
Ich bin sehr happy, ehrlich gesagt. Ich war lange Zeit nicht happy, aber ich habe, glaube ich, meinen Punkt gefunden oder meine Ansicht, wie ich sehr happy in meinem Leben sein kann. Ich habe eine tolle Frau, ich habe geheiratet, ich stehe, glaube ich, sozial und mit meinen Freunden gut im Leben. So, ich habe tolle Freunde um mich, eine gute Familie. So, und ich glaube, das sind so Werte, die sind einfach ultra wichtig. Das vergisst man manchmal, wenn man so eine Jobabsage bekommt. Manchmal nimmt dieser Job einfach viel zu viel Raum ein. Und ich glaube, das habe ich ja bei Anastasia auch gehört. Das ist ja auch so ein sehr einnehmendes, das hat ja auch gesagt, dass man definiert sich oft durch den Job. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Weg damit gefunden habe, das nicht mehr zu tun. Also ich habe gemerkt, das war so vor 2 Jahren, dass ich sehr viel darüber nachgedacht habe, wer bin ich denn, wenn ich nicht der Kameramann Marco bin? So. Also was macht mich denn aus so als Mensch, wieso wollen mich denn meine Freunde noch treffen oder so? Was mache ich denn überhaupt, wenn ich nicht eine Kamera in der Hand habe? Weil du kannst ja als Freelancer einfach 24/7 arbeiten, ob du Mood Research machst, ob du irgendwelche Fotos schießt, ob du irgendwelchen anderen Kram researchst oder auf Networking-Kram gehst oder so. Das ist einfach so allgegenwärtiges Thema. Und ich habe durch Zufall, auch durch eine Produktion damals, einen Freund gefunden, der so Lead-Mechaniker beim Red Bull Drift Team ist. Der baut die Autos mit denen für die um. Und mein Dad ist Autoschlosser, also das ist so mein ganzer Background, ist sehr so, ich fahre Motorrad und ich mag diese ganze Petrolhead-Nummer irgendwie schon so ein bisschen. Und durch ihn habe ich damals so, ich habe eine SR3 gekauft damals und habe dann so ein bisschen gedacht so, hey komm, kann ich da vorbeikommen, mal die Fahrt da mal auf so einem Flugplatz und so, kann ich ein bisschen filmen und ein bisschen Material sammeln, einfach so aus Spaß, ich wollte die halt testen, hatte noch so alten Stock rumliegen. Und dann meinte er so, yo, kannst du machen, komm vorbei. Dann habe ich so ein bisschen gefilmt, dann habe ich gemerkt so, hey, diese Jungs sind irgendwie ganz nett und irgendwie es geht keinen interessiert, was ich in meinem Beruf mache, das ist denen völlig Wurst. Die wollen einfach nur mal ein Bier trinken, Auto fahren und irgendwie manchmal ein bisschen dumm babbeln. Und ich habe gemerkt, es hat mir sehr gut getan, dieses Wochenende mit den Jungs da abzuhängen. Meinte er beim nächsten Mal, wenn du willst, komm vorbei. Und ich meine, cool, klar, cool, mache ich. Das ist bei Leipzig, ist es auch nicht so weit weg von Berlin. Und bin ich runtergefahren und meinte so, hey, willst du mal fahren? Und ich so, ja, wenn ich darf so. Und dann so, hier sind 3 Sätze Reifen, hab Spaß. Ich gebe dir einen kurzen Workshop. Und dann meinte er so, ja, cool. Und dann hat er mir gezeigt, wie man eine 8 driftet. Danach also erst ein Kreis, danach eine 8. Und dann meinte so, cool, ich fahr weiter, hab Spaß den Rest des Tages. Und dann habe ich halt sein BMW gefahren an dem Tag und kam halt so abends zurück und mir so, fuck, wie cool war das denn so? Ich brauche auch so ein Auto. So, dann fast forward, so ein Jahr später habe ich dann angefangen, so ein Auto zu kaufen und ein Auto umzubauen für die Rennstrecke, um damit eben, also nicht für die Rennstrecke, aber eben zum Driften umzubauen. Und merkst so, dass dieses Hobby mir so viel, manchmal diesen Ausgleich gibt zu dem Alltag, den ich habe, zu diesen, ja, dauernd hier drehen, da preppen, da call, hier, das machen, hier, da und so. Ich finde auch diese Instagram-Bubble, das ist ja ein Thema, ich wirst du mit Sicherheit genauso, wie wir alle fühlen, es ist halt so eine Fake-Welt, die sich sehr, einen sehr oft sehr schlecht fühlen lässt. Auch wenn man sehr viel dreht, hast du manchmal das Gefühl, so, du swipest durch und denkst dir, ja, cool, der Kameramann dreht mit dem Regisseur das, der dreht mit dem das, der dreht mit dem das. Und ich sitze zu Hause und habe gerade eigentlich nichts zu tun. Bin aber trotzdem angespannt und kann mich nicht mehr richtig entspannen. Und du nimmst diese ganzen Personen als eine Person irgendwie auch wahr.
Ja.
Weil du denkst so, dass so die eine Person macht dann alle Projekte, die gerade in Berlin gedreht werden oder in, was weiß ich, Spanien, Portugal, sonst wo. Und ich habe gemerkt, dass so ein Leben außerhalb dieser Filmbubble zu haben mir sehr viel gegeben hat, das auch zu sagen, ja, ist halt so. Ich kann das, ist mir auch egal jetzt.
Ja.
Ich möchte eigentlich jetzt, wenn ich ehrlich bin, lieber in die Garage und ich muss Motor wechseln. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, um ehrlich zu sein, aber das Ding hat Motorschaden, also muss ich jetzt das machen. Da habe ich gerade eigentlich mehr Bock, als mir auf Instagram das 500. tolle Bild von irgendeinem Projekt anzugucken. Das
ja.
auch wieder verpufft, leider. Ne? Also,
ja.
ja. Deswegen, ich bin eigentlich, ich würde sagen, das hat mich sehr nochmal so gesetzt und geerdet nochmal, so das ein Leben außerhalb zu haben. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut auf lange Zeit.
Nice. Und wenn du jetzt mal so den Blick in die Zukunft machst, was wünschst du dir jetzt vielleicht für dieses Jahr oder für die nächste Zeit? So, also Arbeit in verbunden mit noch, du hast deine Zeit, du hast ja deine Frau, dein Leben in Berlin, bist meine Heimat, so was wünschst du dir?
Eine gute Frage. Ich glaube, ich wünsche mir mehr Projekte fürs Portfolio, die ich auch gerne zeigen kann, auf die ich stolz sein kann. Ich drehe sehr viel und zeige davon sehr wenig. Und das ist manchmal auch frustrierend, weil du, ja, wenn du nicht mehr so viele Sachen machst, die du gerne zeigst, das ist irgendwie nicht so toll. Und das wird, ich glaube, nicht drumherum führen, freie Arbeiten zu machen. Und ich habe mir dafür auch so ein bisschen ein Budget gesetzt, um das zu machen und werde das jetzt dieses Jahr anpacken. Und ich hoffe, also ich wünsche mir, dass ich mir die Zeit auch wirklich nehme dafür. Weil es ist so leicht zu sagen, nee, ich gehe doch wieder, da kommt eine Anfrage für XY, ich mache das doch noch schnell und das noch schnell. Und am Ende hast du keine Zeit mehr.
Ja,
und,
ja aber
wir haben so ein paar Sachen.
Ja, sorry.
Wir haben so ein paar Sachen in der Planung schon, die wir angeleitet haben, so, und ich hoffe, dass sie es auch durchziehen. So.
Ja, aber ich meine, also auch bei diesen freien Sachen, man muss ja auch immer dann in einer finanziellen Position sein, wo man sich diesen Luxus auch nehmen kann. Ne? Also das ist ja auch immer was mit reinspielt. Aber wenn man dann merkt, okay, eigentlich komme ich klar, dann muss man, glaube ich, pushen und sagen, okay, ich verpasse jetzt vielleicht einen Job, aber ich kann hier die kreative Batterie wieder auffüllen, ne?
Total. Ich finde das total wichtig. Also ich glaube auch, dass die, wenn es ein cooles, freies Projekt ist, bringt es ja wieder Jobs rein. Ich glaube, ich habe immer, also auch wenn du auf meine Website gehst, so die meisten Projekte, die du siehst, sind Sachen, für die ich entweder sehr wenig Geld bekommen habe, Geld investiert habe oder einfach auf Null rausgekommen bin, so. Also Musikvideo auf Film oder so. Das sieht natürlich geil aus und das weiß ich im Vorfeld und dann ist die Gage auch eigentlich egal. Und oftmals ist es so, dass ich die Kamera für umsonst mit reinbringe, weil ich dann denke so, ey, ich will es einfach drehen. Und ich weiß, Produktion hat nur Geld für 3 Rollen Film, aber ich weiß, ich habe noch 2 im Rucksack, so, wenn es drauf ankommt. Weil ich A will, dass es geil wird. Und B, auch davon profitieren natürlich, ganz klar. So. Und das nicht mal in einem wirtschaftlichen Sinne. Ich möchte einfach, ich werde happy, wenn das Ding einfach fett wird. So. Und wenn wir noch 10 Minuten Material brauchen, ey, fuck it, dann zahle ich die halt. So. Das ist mir super wichtig. Und ich merke trotzdem aber, ich komme aus so einem selbstständigen Haushalt. Mein Dad war selbstständig und so. Da wird immer so wahnsinnig, da wurde so auf Geld geguckt und es war immer so, es muss keinen Spaß machen und es muss Hauptsache Geld verdienen und so, und das stimmt alles. Aber ich glaube, wenn du als Kreativer nur ans Geld verdienen denkst, wirst du auf lange Sicht, glaube ich, keinen Erfolg haben. Das glaube ich nicht. Dann ist man vielleicht irgendwann so 50 und sieht halt nur noch so Joghurtwerbung oder so. Ja. So bei 39,90 oder so.
Ja, voll. Ja, Marco, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie schön, dass du da warst.
Danke.
Danke für für das ganze Teilen deiner Stories. Und
sehr gerne.
Dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Cool. Ja. Vielen Dank dir. Und bin dann gespannt, wo der Podcast hingeht.
So, welcome back. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Also ich fand super. Nochmal vielen, vielen Dank an Marco, dass er dabei war. Es war wirklich sehr inspirierend und einfach super cool, seine Story zu hören. Checkt auf jeden Fall seine Arbeit aus. Die ist super. Folgt ihm überall und wir werden sehen, wo seine Reise hingeht. Nochmal ganz kurz in eigener Sache. Ich habe die ganze letzte Woche meine Website einmal komplett neu gemacht. Und ich kann das Ganze ja einfach mal recht frech als Werbeplattform nutzen. Schaut da gerne mal vorbei, würde mich freuen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und macht's gut, habt eine schöne Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche mit einem weiteren spannenden Gast.